Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des FCB-Frauen-Updates. Wir haben heute Freitagabend und das ist sogar schon die zweite Folge in dieser Woche, die wir aufnehmen. Denn gestern gab es ein denkwürdiges Spiel der FC Bayern-Frauen am Campus in der Women's Champions League gegen Juventus Turin. 2:1 haben die Bayern-Frauen gewonnen. Und wir beide, Stübi und ich, waren am Campus vor Ort, haben uns dieses Spiel angeschaut und ja, wilder hätte es ja kaum sein können. Das gibt reichlich Gesprächsbedarf für uns, um eine Sonderfolge aufzunehmen. Deshalb, hi Stübi, wie hast du denn das Spiel erlebt gestern?
Ja, hallo Vicky. Das Spiel war zunächst, würde ich mal sagen, hat wenig darauf hingedeutet, dass es so eine spektakuläre Wende am Ende noch nehmen würde. Also vieles hat mich lange auf ungute Art und Weise an das Spiel gegen Jena erinnert tatsächlich. Also die Bayern-Frauen waren drückend überlegen, hatten 70% Ballbesitz, 17:8 Torschüsse, aber teilweise Pech, teilweise auch fehlende Konsequenz mit der Chancenverwertung. Zweimal die Latte getroffen, Tanikawa und Stanway. Teilweise aber auch einfach Gelegenheiten ziemlich leichtfertig vergeben. Und dann am Ende hatte ich so das Gefühl, dass sie wieder auch, ja, weil wirklich auch ein bisschen Druck auf der Partie war, nervös geworden sind, ein bisschen überhastet. Also da gab es so eine Szene kurz vor Schluss, wo Lena Oberdorf und Julia Quinn sich gegenseitig behindert haben, als ob sie sich wirklich gegenseitig gefoult hätten. Das war so ein bisschen so symptomatisch. Ich glaube, wenn es beim 1:1 geblieben wäre, hätte man vielleicht darauf so ein bisschen verwiesen, dass das typisch für das Spiel war. Aber dann kam die verrückte 95. Minute. Lea Schüller spitzelt den Ball an der Torhüterin von Juventus vorbei. Und Mathilde Havigen klärt auf der Linie kurz dahinter. Wir wissen es nicht. Schlägt auf jeden Fall den Ball raus. Und dann ist das Spiel unterbrochen. Und wir sitzen da so auf der Höhe der Mittellinie auf der Pressetribüne und wussten überhaupt nicht, was los ist. Also alle Spielerinnen standen rum. Die Schiedsrichterin hat irgendwie gar nichts gemacht, hat dann kurz zur Mitte gezeigt, hat offenbar ein Tor angezeigt und hat dann aber weiter die Situation überprüft und wirklich nach irgendwie gefühlt endlosen Minuten dann das Tor gegeben von Lea Schüller. Ja, und da gab es dann ja tatsächlich einige Diskussionen. Also es war nicht so ganz klar, was passiert ist. Und ja, das war wirklich ein außergewöhnlicher Moment, ein sehr glücklicher Moment für die Bayern-Frauen, würde ich sagen, die dann mit 2:1 gewonnen haben und sich ihre ersten 3 Punkte in der Champions League geholt haben. Aber da gibt es tatsächlich viel drüber zu reden. Wie hast du das Tor gesehen?
Ich war ähnlich verwirrt wie du und wie wir wahrscheinlich alle auf der Pressetribüne oder vielleicht sogar alle Fans im Stadion. Ich könnte mir vorstellen, dass die Fans direkt hinter dem Tor das nochmal anders gesehen haben. Das Tor fiel ja auf der Seite der Bayern-Fans. Also das war bestimmt nochmal anders dort zu erleben. Aber ja, das war eine sehr, sehr verwirrende Szene, weil so viele Spielerinnen auch im Strafraum waren und ich gar nicht gesehen habe, worum es denn jetzt eigentlich geht. Ich habe zum Beispiel auch gar nicht wahrgenommen, dass die Schiedsrichterin Stephanie Frappart tatsächlich zur Mittellinie gezeigt hat, so wie du das gesagt hast. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Ich dachte, es geht um ein Foulspiel. Das wurde nämlich neben mir erzählt. Also ich habe das von den Fans und ich weiß auch gar nicht, ob vielleicht sogar von den Journalisten dieses Stichwort Foul gehört und dachte, dann darum würde es gehen. Also es war sehr, sehr verwirrend und am Ende hatten wir ja dann die beiden Dinge, die geklärt werden mussten. Zum einen dachten manche, dass es tatsächlich um das Problem ging, war der Ball hinter der Linie oder nicht. Das dachte ja auch der Trainer von Juventus bis zuletzt. Und dann war das andere Thema, war es abseits oder nicht? Und das war ja wohl das viel größere Thema. Also letztlich ging es für die Schiedsrichter bei der Prüfung ganz lange darum, war der Ball gab es eine Abseitsstellung in dem Moment oder war es ein rechtmäßiges Tor? Und das war mir auch nicht so ganz klar. Und da gab es ja auch total viel Verwirrung unter den Spielerinnen, unter dem Trainer und so weiter. Das war ja sehr einzigartig.
Ja, wir konnten ja Lea Schüller selbst fragen, wie sie die Situation erlebt hat. Und sie hat gesagt, also sie hat nicht gesehen, ob der Ball über der Linie war oder nicht. Und sie hat dann auch erst gedacht, dass eben genau das gecheckt wird. War der Ball drin? War er nicht? Aber dann hat sie sich mit den anderen Spielerinnen unterhalten und haben sie gemerkt, dass tatsächlich das Abseits gecheckt wurde. Und sie hat dann auch gedacht, dass sie nicht im Abseits war, war sich aber auch nicht so sicher und war dann sehr erleichtert, als das Tor gegeben wurde. Also im Endeffekt scheint es wirklich so zu sein, dass die Tatsachenentscheidung, die Stéphanie Frappart und ihre Assistentin getroffen haben, dass der Ball drin war, dass die Bestand hatte und tatsächlich nur das Abseits gecheckt wurde. Und was auch, glaube ich, für ein bisschen zusätzliche Verwirrung gesorgt hat, dass weder viele der Zuschauerinnen und Zuschauer und tatsächlich auch einige Spielerinnen nicht wussten, ob es Torlinientechnik gibt oder nicht. Und da ist dann ja auch der Juventus-Trainer in der Pressekonferenz drauf zu sprechen gekommen und hat dann gefordert, dass sie die gleiche Technik verdienen wie im Männerfußball. Und vermutlich hätte man die Situation auch nur mit dieser Technik wirklich auflösen können, weil es vermutlich wirklich um Zentimeter, vielleicht sogar um Millimeter gegangen ist. Also bei den Männern sieht man dann ja wirklich diese Computergrafik mit dem Mittelpunkt des Balles, wo dann wirklich genau zu sehen ist, war der drüber, war er nicht. Und es gibt wirklich, glaube ich, kein Bild, also weder von Fotografen noch aus den Fernsehbildern, wo man wirklich zu 100% sagen kann, der Ball war drin. Also es ist passiert alles so auf der Linie, wobei aber auch genau der Moment scheinbar irgendwie nicht mal im Standbild zu sehen ist, wo die Spielerin den Ball rausschlägt. Also es ist wirklich nicht zu sagen. Es ist ein Vielleicht-Tor. Hätte sein können, hätte sein nicht sein können.
Und in solchen Vielleicht-Situationen würde man ja eigentlich eher dazu tendieren, das Tor dann nicht zu geben.
Ja, das denke ich auch. Und das war auch die Argumentation von dem Juventus-Trainer. Also der ist auch unmittelbar nach Abpfiff relativ laut geworden und hat auch vor der Schiedsrichterinnenkabine sich deutlich beschwert, hat seinem Unmut freien Lauf gelassen. Als er dann auf der Pressekonferenz war, wo wir auch waren, hat er sich wieder beruhigt und hat wirklich im Stile eines italienischen Gentlemans dann uns ganz ruhig die Situation erklärt und hat eben gesagt, er hätte einfach nur gerne gewusst, wer hat die Entscheidung getroffen, die Spielerin auf dem Feld oder der Videoschiedsrichter. Und wenn ja, hätte er eben gerne das Bild gesehen, wo man sieht, dass der Ball wirklich hinter der Linie war. Also ich kann da durchaus verstehen, dass er sich beschwert. Ich kann auch verstehen, dass in italienischen Zeitungen, wie zum Beispiel in der Tutto Sport dann zu lesen war, Juve wurde vom Videoschiedsrichter verhöhnt. Aber was tatsächlich überraschend war, war, dass er scheinbar nicht wusste, dass im Endeffekt nur das Abseits überprüft wurde. Also er dachte auch, dass diese Ball drin oder Ball nicht drin Situation überprüft wurde. Und die einzige Person, die das Ganze wahrscheinlich hätte aufklären können, wäre die Schiedsrichterin selbst gewesen. Also es wäre wahrscheinlich gut gewesen, wenn sie sich selbst auch nochmal geäußert hätte. Dann wäre klarer, was passiert gewesen wäre. Das hat sie leider nicht gemacht.
Ich finde auch, die Schiedsrichterin Stéphanie Frappart hätte sich noch mal nach dem Spiel äußern sollen dazu, was genau überprüft wurde und ja, damit eben die Situation auflösen in dem Moment, weil so viel unklar war. Der italienische Trainer wusste nicht, dass es um Abseits ging. Viele wussten ja auch noch nicht mal, dass es überhaupt einen Video Assistant Referee gibt in der Women's Champions League, aber dafür zum Beispiel keine Torlinientechnik. Das war alles sehr, sehr verwirrend und ich glaube, dem Spiel würde gut tun, wenn man das nochmal aufdröseln würde. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Bayern da schon eher glücklich rausgegangen sind mit diesem 2:1-Sieg. Das hätte man durchaus anders pfeifen können, anders werten können. Und ich glaube auch, dass die Spielerinnen und auch der Staff selber nicht so ganz happy sind damit. Klar waren sich alle einig darüber, dass Bayern die bessere Mannschaft war gestern, aber aus dem Spiel heraus haben sie es nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Und deswegen, ja, war es ein bisschen eine unbefriedigende Situation. Das hat man auch gemerkt nach dem Abpfiff. Es war niemand so richtig happy.
Ja, die Mannschaft kämpft weiter mit den Problemen, mit denen sie eigentlich schon länger kämpft, dass eben einfach wirklich diese letzte Entschlossenheit vor dem Tor fehlt. Die Chancenverwertung ist weiterhin schlecht. Aber auch das hat der Juventus-Trainer gesagt, es war letztlich ein verdienter Sieg für Bayern, weil sie gerade in der ersten Halbzeit einfach die eindeutig bessere Mannschaft waren. Und vielleicht ist ja dieses Tor das am Ende der Saison, wo man dann sagt, das hat jetzt die Wende gebracht. Also ich meine, nach dem 1:7 in Barcelona hat man jetzt gegen Wolfsburg gewonnen, man hat gegen Juventus gewonnen. Wenn jetzt am Sonntag noch ein Sieg gegen Köln gelingt, ist man voll auf Kurs mit allen Zielen im Prinzip, also hat das erreicht, was man wollte. Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen der Moment, wo dann der Druck abfällt und wo man wieder in die Spur findet. Also das Tor war super glücklich, das Ergebnis ist deshalb glücklich, aber unterm Strich denke ich, stehen sie jetzt da, wo sie stehen müssen. Und da hilft natürlich so eine Situation sehr. Und wenn am Ende vielleicht wirklich die Champions League-Reise weit geht, dann wird man vielleicht sagen, dass das eine ganz entscheidende Situation war, da auch einfach mal das Glück gehabt zu haben, was vielleicht vorher auch bei den beiden Lattentreffern gefehlt hat.
Ja, das könnte tatsächlich so ein Wendepunkt sein, dieses Spiel, diese Situation, weil jetzt stehen die Bayern-Frauen wirklich einigermaßen solide da. 3 Punkte aus den beiden Spielen in der Champions League. Das ist genau das, womit man gerechnet hat. Platz 11. Damit ist alles drin. Und jetzt kann man auch so ein bisschen, ja, befriedigter in diese Länderspielpause gehen, die ja ansteht. Wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Köln am Sonntag und dann ist erstmal Pause und ich glaube, da ist auch jeder ganz froh drum, sich ein bisschen sammeln zu können, wie das ist ja doch einiges passiert die vergangenen Wochen. Aber trotzdem finde ich, gibt es einiges zu tun. Das hat José Bacalá gestern auch in der Pressekonferenz gesagt, dass es viele Probleme gibt im Team. Und ich würde sagen, allen voran steht da die Chancenverwertung. Gestern haben wir einige Chancen gesehen. Von Juve kam fast gar nichts vor dem Tor, aber von den Bayern gab es so viele Möglichkeiten, den Ball reinzumachen und sie haben es nicht geschafft. Angefangen bei Tanikawa, Harder hatte Chancen, Bühl hat das Außennetz getroffen. Es waren ja mehrere Situationen, wo man eigentlich gesagt hätte, ah, das müssen sie machen. Und da frage ich mich auch weiterhin, liegt das an der Strategie von Bacalá? Liegt das am Personal? Ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade zum Beispiel die Stürmerinnen-Situation gerade nicht sonderlich glücklich ist. Bacalá hat ja auch zu mir in der Pressekonferenz vor ein paar Tagen gesagt, dass er Pernille Harder doch eher auf der 10 sieht, aber sie hat wieder im Sturm gespielt. Ich frage mich schon, was sind so die Ursachen für die Probleme? Dazu kommt vielleicht auch noch zusätzlicher Aspekt, vielleicht bin ich fertig, dass man schon stark linkslastig spielt, sehr, sehr viel geht über die Bühlseite und eher wenig über die rechte Seite mit Julia Gwin und je nachdem, wer da eben spielt, Linda Dahlmann gestern. Da frage ich mich schon, ja, woran liegt's? Was denkst du?
Schwer zu sagen. Man hat irgendwie den Eindruck, dass da noch nicht alles so hundertprozentig zusammenpasst. Also, das hat Lea Schüller ja auch ein bisschen gestern dann so durchblicken lassen, dass als Pernille Harder noch quasi Mittelstürmerin war, kamen sehr viele Flanken. Und als sie dann drin war, als Kopfballspezialistin, hat sie nicht mehr so viele Flanken bekommen. Also irgendwie passt das alles noch nicht so wirklich gut zusammen. Und dass tatsächlich das Spiel sehr linkslastig ist, sehr viel über Clara Bühl läuft, das ist auf jeden Fall, denke ich, ein großes Problem, was das schon recht ausrechenbar macht, das Ganze. Ist halt eben die Frage, ob man jetzt in der Länderspielpause daran wirklich gut arbeiten kann, wenn ein großer Teil des Kaders auf Reisen ist und auch ein nicht zu unterschätzender Teil tatsächlich verletzt ist. Das macht es nicht einfacher. Also man kann einfach nur hoffen, dass das vielleicht irgendwie einfach ein bisschen besser klickt nach der Länderspielpause. Vielleicht gelingt ja jetzt auch gegen Köln wirklich nochmal ein Schritt nach vorne jetzt mit dem Schwung aus diesem Sieg von gestern. Also es ist ein bisschen schwer zu sagen. Also Bayern Frauen hatten in den letzten Jahren ja immer mal im Herbst so eine Phase, wo sie ein bisschen Probleme hatten irgendwie und sind dann oft gerade so in der zweiten Saisonhälfte wirklich durchgestartet, auch vor allem in der Liga. Man wird es sehen. Also wo es jetzt wirklich konkret hakt, finde ich, ist relativ schwer zu benennen. Mit Ausnahme natürlich der Chancenverwertung. Das haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen. Das ist tatsächlich, glaube ich, der große Punkt im Moment. Also spielen sich ja wirklich auch viele Chancen raus, aber da müssen einfach mehr Tore bei rauskommen.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das Problem erst so richtig in der Winterpause angehen kann, wenn man ein bisschen Zeit wieder hat und José Bacalá dann auch ausreichend lang da ist, um seine Mannschaft gut zu kennen und zu wissen, auch wie er umstellen muss. Und bis dorthin sind vielleicht auch viele Spielerinnen zurück, die gerade verletzt ausfallen. Wie du es auch eben schon angesprochen hast, jetzt ist ja gestern in dem Spiel gegen Juve noch eine weitere Verletzte dazugekommen. Ariana Caruso fehlt ungefähr 4 Wochen mit einer Schulterverletzung jetzt, musste gestern auch raus. Dafür ist Lena Oberdorf gekommen. Es sind schon echt einige Verletzte die letzten Wochen dazugekommen. Die erste war ja vor ein paar Wochen schon Sara Sadrazil, die mit Kreuzbandriss recht schnell ausgefallen ist und jetzt auch erstmal eine Weile draußen ist. Dann waren es Jovana Damjanovic, Vanessa Chill, jetzt ist Ariana Caruso dran. Die Verletztenliste wird nicht kürzer, sondern immer länger. Und langsam hat José Barcala auch gar nicht mehr so viele Möglichkeiten zu einer großen Rotation, das, was er am Anfang angekündigt hat. Diese Startelf ergibt sich mehr und mehr von selbst.
Ja, Caroline Simon fehlt auch noch. Ena Mamutovic ist ausgefallen für das Spiel gestern. Man vergisst auch immer ein bisschen Barbara Dunst, die ja auch ein guter Neuzugang eigentlich war und noch gar nicht irgendwie eine Alternative ist. Also ich glaube, nach den ersten Eindrücken gestern kann man eigentlich fast froh sein, dass Arianna Caruso nur 3 bis 4 Wochen pausieren muss. Also sie ist direkt nach dem Spiel ins Krankenhaus gebracht worden gestern. Das scheint ja wirklich noch halbwegs glimpflich ausgegangen zu sein, dass sie dann zumindest vielleicht ja Mitte November wieder da ist, vielleicht für das Spiel in der Allianz Arena gegen Arsenal eine Alternative sein kann, weil ansonsten wird es jetzt vor allem im zentralen Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld richtig eng. Also da bleiben jetzt eigentlich nur noch Georgia Stanway und Lena Oberdorf übrig, was natürlich auf den ersten Blick eine herausragende Besetzung ist, aber man muss eben sehen, ob die beiden wirklich dann jede Minute spielen können von den vielen Spielen, die weiterhin anstehen. Also gerade bei Lena Oberdorf, die ja wirklich jetzt eher langsam wieder rangeführt wurde, ob sie in der Lage ist, diese ganzen Spiele zu machen, ob das dann vielleicht auch irgendwann für Georgia Stanway zu viel wird, wenn sie immer spielen muss. Also, wie du schon gesagt hast, gerade in dem Mannschaftsteil gibt es dann kaum noch Möglichkeiten zu rotieren.
Ja, ich finde auch, gerade mit Lena Oberdorf muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil sie eben gar nicht so viel gespielt hat die letzten Wochen. Und auch weiter vorne wird sich dann zeigen, wie José Barcala auflaufen wird, weil dadurch ja auch zum Beispiel eine Option mehr wegfällt. Also Caruso war ja durchaus auch ein bisschen flexibler und variabler im Mittelfeld einsetzbar. Und jetzt ist man auf jeden Fall mehr festgelegt. Man könnte zum Beispiel Alara zurückziehen auf eine Achterin-Position und hätte dann aber auch wieder eine Option weniger für vorn. Also es ist gerade schon ein bisschen dünn geworden. Wir werden sehen, was Barkala sich überlegt hat für das Köln-Spiel und auch für die nächsten Spiele dann nach der Länderspielpause. Vielleicht kommt dann ja auch die ein oder andere wieder zurück. Aber ja, so langsam erfährt er, glaube ich, was die Schwierigkeiten auch in diesem Trainerberuf sind beim FC Bayern. Da gab es doch jetzt einige Herausforderungen die letzten Wochen.
Ja, das ist ja wirklich also fast schon unheimlich, wie viele Spielerinnen sich verletzt haben. Und das, obwohl eben sehr viel rotiert wurde, obwohl eigentlich, ja, Spielerinnen geschont wurden. Aber klar, wenn dann jemand auf die Schulter fällt, das kann eben immer passieren. Und dann kommt das eben auch noch dazu. Wie es genau bei Ena Mamutovic zum Beispiel passiert ist, das wissen wir ja nicht. Da wurde ja nur von einer Verletzung im Training gesprochen. Aber klar, das ist natürlich eine wirklich unheimliche Serie, die die Möglichkeiten aufzustellen schon deutlich beschneidet. Und dann kann man wirklich nur hoffen, dass vor der nächsten Phase mit englischen Wochen, die ja auch dann bald kommt, sich die Situation wieder ein bisschen entspannt. Bis dahin vielleicht.
Ja, das stimmt. Am entspanntesten, finde ich, geht es ja gerade in der Abwehr zu. Die Abwehr war ja sehr lange das Sorgenkind und jetzt gerade hat man da noch ein paar mehr Optionen. Gerade mit zum Beispiel Kathi Naschenweng, die kaum spielt, oder Franzi Kett als Allrounderin. Tuva Hansen kann immer spielen. Also da gibt es gerade, glaube ich, die wenigsten Probleme, um das noch hinzuzufügen.
Ja, wobei natürlich Vanessa Chill schon auch ordentlich fehlt. Also die hat ja wirklich eine super, super Anfangszeit hier gehabt in München.
Auf jeden Fall direkt sehr, sehr torgefährlich gewesen.
Aber Clodes scheint ja auch wieder
Ja.
voll zurück zu sein und hat gestern sicherlich auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht mit vielen guten langen Bällen und auch so wie früher super zuverlässig in der Abwehr. Aber das ist mit
Ja.
Sicherheit auch ein großer Faktor, der dazu beiträgt, dass es besser läuft wieder.
Auf jeden Fall, ja. Das war schon sehr, sehr auffällig, genau. Clodes hat ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Gestern gegen Juve, genauso wie Georgia Stanway, die für mich auch dauerpräsent war. Und natürlich Clara Bühl.
Ja, sie muss man ja eigentlich immer nennen in den letzten Wochen. Also es ist schon extrem, wie viel Spielanteile sie hat, wie viel über sie läuft.
Was ich mir noch aufgeschrieben habe, die Fritz-Walter-Medaille wurde verliehen heute, Alara in Gold gewonnen. drei Bayern-Spielerinnen insgesamt, zwei aus der Jugend, Luzi Zähringer und Marie Gmeineder waren noch dabei und Alara auch nachnominiert für die Länderspiele von Christian Wück für Sarai Linder, die ausfällt. Das wird ihr hoffentlich auch ein bisschen Auftrieb geben wieder.
Ja, es ist fast überraschend, würde ich sagen, dass Alara überhaupt noch für die Fritz-Walter-Medaille zur Verfügung kommt. Gefühlt ist sie schon so lange dabei, dass man irgendwie so denkt, ja, sie spielt jetzt quasi schon ihre dritte Saison und dabei ist sie ja wirklich erst 18 Jahre alt. Also das ist schon echt Wahnsinn.
Ja, genau.
Ja. Also, dass sie schon Nationalspielerin ist, dass sie wirklich schon so fest zum Kader dazugehört, dass sie da wirklich noch so eine Jugendmedaille im Prinzip gewinnt. Das ist schon sehr beeindruckend, finde ich.
Ja, und das vergegenwärtigt auch, finde ich, noch mal mehr, dass sie da echt erst ganz am Anfang steht, weil ja zum Teil auch schon Kritik aufkam, zum Beispiel auch von Christian Wück, zumindest so ein bisschen, der vergangene Woche auch in der Pressekonferenz eben gesagt hat, dass für so eine Spielerin wie Alara gerade schwer ist, dass die jetzt erst lernen muss, sich durchzusetzen. Aber da denke ich mir, ja, mit 18 Jahren hat sie ja noch alle Zeit der Welt, sich beim FC Bayern durchzusetzen. Und ich finde weiterhin, dass sie einen sehr, sehr guten Job macht. Und auch wenn sie reinkommt, in ihrer Jokerrolle total aufgeht, immer torgefährlich ist. Also dieses kleine Lob, finde ich, sollten wir ihr an dieser Stelle auch noch gewähren.
Jeden Fall, also wie gerade schon gesagt, das ist eben, man vergisst einfach manchmal, dass sie wirklich erst 18 Jahre alt ist, weil sie eben wirklich schon auch mit 17 schon in der Bundesliga gespielt hat und richtig gut und in der Champions League und Nationalspielerin geworden ist. Das ist schon wirklich super beeindruckend und auch, dass da eben noch zwei Spielerinnen vom FC Bayern ausgezeichnet wurden, das zeigt schon, dass da vieles in die richtige Richtung läuft in der Nachwuchsarbeit, denke ich.
Da können wir uns auf einiges freuen. Gut, dann machen wir den Deckel drauf, hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin viel Spaß, schönes Wochenende und macht's gut.
Tschüss.